Der Titel der Botschaft heute lautet Die Schule der Demut. Circa 5 Jahre ist es her, da bin ich auch durch diese Schule gelaufen. Es war so, dass ich zu der Zeit beruflich sehr gut lief. Ich wurde befördert auf die 3. Ebene im Konzern und war international verantwortlich für Zertifizierungen und auch am Standort in Paderborn für Arbeitssicherheit und Umweltschutz. Ich hatte viel Verantwortung und auf diese Stelle hat sich fast das gesamte Team beworben, in dem ich war. Und ich habe die Stelle bekommen und eigentlich wurde ich von denen im Studium, also nach dem Studium, aufgezogen und habe die dann sozusagen von rechts überholt. Und ich weiß noch damals, ich war auch ein wenig stolz drauf. Ich kann mich erinnern, als ich davon erzählt habe, von dieser Beförderung, hatte ich ein Gespräch mit meinem Kumpel Johnny Krause und er meinte zu mir, wer stehe, sehe zu, dass er nicht falle. Das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht in diesem Moment. Dann ist einige Zeit vergangen, mein Sohn Luke ist geboren und als ich aus der Elternzeit zurückkam, habe ich gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Die Kollegen haben sich irgendwie anders gegenüber mir verhalten und auch nicht lange danach kam ein Gespräch mit meinem Chef und er hat mir gesagt, er will das Ganze rückgängig machen. Es war auch kurz davor, es ging auch nochmal eine Gehaltssteigerung und so weiter. Und das hat mich richtig umgehauen in diesem Moment, viel mehr, als ich ehrlich gesagt gedacht hätte. Das ist ja auch so mit so Mannesstolz, ne? Man ist wirklich sehr gekränkt. Eigentlich muss ja immer aufwärts gehen und auf einmal wirst du degradiert. Das darf dir als Mann ja so gefühlt nicht passieren. Ich habe es nicht verstanden, warum hat Gott mir diese Karotte vor die Nase gehalten, wieder weggezogen? Und je mehr Zeit verging, desto mehr hatte ich das Gefühl, ich muss hier durch eine Schule gehen. Ich muss vielleicht auch mehr Zeit in die Gemeinde, in die Familie investieren, als in den Beruf. Und Gott musste meinen Charakter formen. André Töfs sagte mal in einer Morgenandachtreihe, die heißt Gefährlicher Erfolg, sehr gefährlich wird es, wenn dein Erfolg schneller wächst als dein Charakter. Manchmal muss sich Gott in unsere Wege stellen und uns woanders hinlenken, um uns vor einer falschen Entwicklung zu bewahren. Und darum geht es auch in dieser Geschichte, die gleich folgt. David hat das auch erfahren, aber in einem viel, viel größeren Ausmaß als jetzt bei mir. Wir finden die Geschichte in 1. Chronik und 2. Samuel 24. Ich werde aus 1. Chronik 21 lesen. Das ist etwas detaillierter beschrieben. Aber wir werden auch immer wieder in den Parallelbericht schauen, um die Geschichte etwas umfassender und besser zu verstehen. Ich lese 1. Chronik 21, Vers 1 bis Vers 19. Und Satan stand auf gegen Israel und reizte David, Israel zu zählen. Da sprach David zu Joab und zu den Obersten des Volkes, geht hin, zählt Israel von Beerseba bis Dan und bringt mir Bescheid, damit ich ihre Zahl weiß. Und Joab sprach, der Herr möge seinem Volk, so viele sie sind, 100-mal hinzufügen. Sind sie nicht alle, mein Herr König, die Knechte meines Herrn? Warum begehrt mein Herr dies? Warum soll es Israel zur Schuld werden? Aber das Wort des Königs blieb fest gegen Joab. Und Joab ging aus und durchzog ganz Israel und er kam nach Jerusalem zurück. Und Joab gab David die Zahl des gemusterten Volkes an. Und es waren in ganz Israel 1.100.000 Mann, die das Schwert zogen und in Juda 470.000 Mann, die das Schwert zogen. Levi aber und Benjamin musterte er nicht unter ihnen, denn das Wort des Königs war Joab ein Greuel. Und diese Sache war böse in den Augen Gottes und er schlug Israel. Und David sprach zu Gott, ich habe sehr gesündigt, dass ich diese Sache getan habe und nun lass doch die Ungerechtigkeit deines Knechtes vorübergehen, denn ich habe sehr töricht gehandelt. Und der Herr redete zu Gad, dem Seher Davids, und sprach, geh hin, rede zu David und sprich, so spricht der Herr. Dreierlei lege ich dir vor, wähle dir eins davon, dass ich es dir tue. Und Gad kam zu David und sprach zu ihm, so spricht der Herr, wähle dir, entweder 3 Jahre Hungersnot oder 3 Monate hingerafft zu werden vor deinen Bedrängern und dass das Schwert deiner Feinde dich trifft oder 3 Tage das Schwert des Herrn und Pest im Land und dass der Engel des Herrn verdirbt im ganzen Gebiet Israels. Und nun sieh zu, was für eine Antwort ich dem zurückbringen soll, der mich gesandt hat. Und David sprach zu Gad, mir ist sehr Angst, möge ich doch in die Hand des Herrn fallen, denn seine Erbarmungen sind sehr groß, aber in die Hand der Menschen lass mich nicht fallen. Und der Herr sandte eine Pest unter Israel und es fielen von Israel 70.000 Mann und Gott sandte den Engel nach Jerusalem, um es zu verderben. Und als er verdarb, sah es der Herr und das Übel reute ihn. Und er sprach zu dem Engel, der verdarb, genug, zieh jetzt deine Hand ab. Der Engel des Herrn stand aber bei der Tenne Ornans des Jebusiters. Und als David seine Augen erhob, sah er den Engel des Herrn zwischen der Erde und dem Himmel stehen, sein Schwert gezückt, in seiner Hand ausgestreckt über Jerusalem. Da fielen David und die Ältesten in Sacktuch gehüllt auf ihr Angesicht. Und David sprach zu Gott, bin ich es nicht, der gesagt hat, das Volk zu zählen? Und ich bin es, der gesündigt und sehr böse gehandelt hat. Aber diese Schafe, was haben sie getan? Herr, mein Gott, es sei doch deine Hand gegen mich und gegen das Haus meines Vaters, aber nicht gegen dein Volk zur Plage. Und der Engel des Herrn sprach zu Gott, dass er zu David sage, David soll hinaufgehen, um den Herrn einen Altar zu errichten auf der Tenne Ornans des Jebusiters. Und David ging hinauf nach dem Wort Gads, das er im Namen des Herrn geredet hatte. Einmal bis hierhin. Ich habe den Text in drei Sinnabschnitte geteilt. Einmal Hochmut kommt vor dem Fall, Vers 1 bis 6. Fall in die Hand des Herrn, Vers 7 bis 13. Und seine Barmherzigkeit ist sehr groß, Vers 14 bis 19. Hochmut kommt vor dem Fall. Wenn wir den Kontext betrachten, können wir davon ausgehen, dass diese Geschichte zu der Zeit Davids passiert ist, als er schon etwas älter war, also in seinem Lebensabend. Er war sozusagen schon fast in Rente, seit 40 Jahren König. Und er hat in seinem Leben sehr viel erreicht. Er ist ein brillanter Musiker, ein Dichter, ein Feldherr ohne Vergleich. Er hat das Königreich Israel vergrößert wie nie ein König davor. Er ist der beliebteste König, seit es Israel gibt. Und ich stelle mir die Situation so vor, dass er an einem Tag nichts Besonderes zu tun hat. Alles geht seinen gewohnten Gang, die ganzen Regierungsgeschäfte. Er ist wie üblich auf seinem Dach mal unterwegs, läuft hin und her. Und er schaut auf Jerusalem. Er schaut nicht mehr auf Frauen, diese Lektion hat er gelernt. Aber auch Dummheit schützt vor Alter nicht, oder wie heißt es? Muss ich gerade mal schauen. Torheit, genau, Torheit ist auch, also auch der Stolz, selbst im Alter, der hat keinen Halt. David sieht die Stadt Jerusalem und er ist ergriffen von diesem Reich. Und ich stelle es mir so vor, dass es kommt so ein bisschen Stolz in ihm auf. Und da, wo Stolz ist, da ist der Satan nicht weit. Der Satan ist die Personifizierung von Stolz. Das ist die Ursünde, die er vollbracht hat. Und er pflanzt David einen Gedanken ein, eine Idee. Bevor ich sterben sollte, sollte ich nochmal mein Reich zählen, noch einmal mustern, damit ich weiß, wo ich eigentlich stehe, was ich so der Welt hinterlasse. Und aus dem Gedanken wird eine Tat, so wie es in Jakobus 1,15 heißt, danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Er beauftragt Joab, seinen obersten General, jetzt diese Musterung durchzuführen. Und selbst ein grober Typ wie Joab, von dem jetzt nicht nachgesagt wird, er hat eine super geistliche Unterscheidungsvermögen, der interessiert sich eher für Militär und Politik. Er merkt, das, was David vorhat, ist nicht in Ordnung. Das ist falsch. Er bemerkt die falschen Motive bei David, die dahinter stecken. Es geht jetzt nicht darum, um irgendwie Vorsorge zu treffen für das Land, um das Königreich zu beschützen. In Parallelbericht Samuel 24,3 heißt es, in einer anderen Übersetzung, der Herr, dein Gott, tue zu diesem Volk, wie es jetzt ist, noch 100-mal so viel hinzu, dass mein Herr, der König, seiner Augenlust daran habe. Es geht um die Augenlust, das Ganze zu sehen, das Ganze zu zählen. Es ist ja grundsätzlich nicht falsch, das Volk zu zählen. Gott hat das auch öfter mal beauftragt. Gerade als sie in das Land Kanaan hineinzogen, hat es auch sehr viel Sinn gemacht, die Stämme zu zählen, um die gut aufzuteilen. Aber diesmal gab es diesen Auftrag nicht von Gott. David erfällt eigenmächtige Entscheidungen und auch die Art und Weise, wie er das Ganze durchführt, dabei missachtet er die Gebote Gottes. In 2. Mose 30,12 heißt es, Wenn du die Israeliten zählst, so soll ein jeder dem Herrn ein Sühnegeld geben, um sein Leben auszulösen, damit ihnen nicht eine Plage widerfahre, wenn sie gezählt werden. Dieses Sühnegeld war so eine Art Steuer für den Tempel. Spätestens als Joab ihn gewarnt hätte, hätte er umkehren können, hätte sagen können, okay, ich ruder zurück. Du hast recht, Joab, es war nicht in Ordnung, was ich vorhab. Aber das Problem ist, er ist vom Stolz getrieben. Und die Frage ist, was ist eigentlich das Problem an Stolz? Warum reagiert Gott auch so sensibel auf Stolz? Das Problem ist bei Stolz, Gott wird seiner Anbetung beraubt. Ich stelle mich in den Mittelpunkt, Gott wird weggeschoben. Wir wollen so sein wie Gott. Wir wollen die Ehre beanspruchen, die eigentlich Gott gehört. Wir behaupten, wir haben es geschafft, wir haben es erreicht. Und es führt letztendlich dazu, dass wir die Abhängigkeit zu Gott verlassen. Und deshalb muss Gott oft da eingreifen, damit wir wieder zurück in die Abhängigkeit kommen. Damit wir nicht blind für die Gnade werden. Stolz ist wirklich eine der gefährlichsten Sünden, weil sie von Gott wegführt. Und sie täuscht uns vor, wir brauchen Gott eigentlich nicht. Lieber Zuhörer, ich weiß nicht, wie viel du in deinem Leben erreicht hast. Vielleicht gerade die Älteren, ihr habt vielleicht schon Ansehen in der Gesellschaft erlangt, auch vielleicht in der Gemeinde. Vielleicht hast du schon eine Ausbildung gemacht, du hast vielleicht sogar Karriere gemacht. Du hast eine Familie gegründet, ein Haus gebaut. Vielleicht bist du auch stolz auf dein Aussehen, auf deine Stimme, dein Talent, vielleicht auf die Follower auf Instagram oder vielleicht als Gemeindeleiter auf die Anzahl der Gemeindemitglieder. Wir müssen aufpassen, denn gerade in Zeiten von Wohlstand, in dem wir auch zurzeit leben, ich denke, das können wir so sagen, wo es Frieden gibt, da sind wir in ganz, ganz großer Gefahr, Gott zu vergessen und dass Stolz aufkommt. Keiner ist vor Stolz sicher und auch im Alter sind wir davon nicht sicher. In Sprüche 16, 18 heißt es, vor dem Verderben kommt Stolz und Hochmut vor dem Fall. Michael Happle, das ist ein bekannter Evangelist, erzählte mal von einer alten Schwester und die sagte, wir brauchen Sieg über den Sieg. Um zu siegen, brauchen wir aber auch uns gegenseitig als Geschwister. Und lass uns nicht zu stolz sein, auf die heutigen Joabs zu hören, wenn jemand kommt zu dir und sagt, das, was du da gerade machst, das ist nicht in Ordnung. Was reitet dich gerade? Wo geht es gerade hin? Und warum? Was sind deine Motive? Dieser Text soll uns einfach dazu ermutigen, unsere Motive zu hinterfragen, auch wenn wir im Dienst stehen in der Gemeinde. Warum machen wir das eigentlich? Worum geht es mir hier? Was ist der Beweggrund? Und wenn wir Stolz entdecken, dann lass uns auf die Knie gehen, Buße tun und Gott darum bitten, dass er uns Demut schenkt und ein demütiges Herz. David bekommt, was er will und Joab berichtet ihm von einer Armee von ca. 1,5 Millionen kampferprobten Soldaten. Wenn man das vergleicht mit der heutigen Zeit, ist das wirklich viel. In Deutschland, habe ich gelesen, haben wir ca. 125.000 kampferprobte Soldaten. Das waren wesentlich mehr. Man könnte sich jetzt darauf was einbilden, aber David, der kann sich irgendwie nicht so richtig darüber freuen. Die Frucht der Sünde, die ist doch nicht so lecker, wie sie am Anfang schien. Wenn wir an den Baum denken im Garten Eden, die Frucht, die sieht so lecker aus, aber wenn ich reinbeiße, ist da ein bitterer Nachgeschmack. Er bekommt stattdessen ein schlechtes Gewissen. Wir springen wieder in 2. Samuel 24, 10. Da heißt es, aber das Herz schlug David, nachdem das Volk gezählt war. Hier zeigt sich wieder, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes ist. Nicht, weil er perfekt ist, sondern weil Gott ihn noch erreichen kann. Sein Herz schlägt, nachdem er gesündigt hat. Er hat ein sensibles Gewissen, er reagiert noch auf Sünde. Und er folgt diesem Gewissen auch und sagt, ich habe schwer gesündigt, dass ich das getan habe, nun aber nimm weg die Schuld deines Knechts, denn ich habe sehr töricht getan. David hat erkannt, das war wirklich dumm, was ich hier getan habe. Also hier steht töricht, das ist dumm. Wir haben auch von den dummen Schafen heute gehört. David hat mindestens 2 große Dummheiten in seinem Leben getan. Einmal der Ehebruch an Bathseba und dann noch diese Geschichte. Zumindest sind diese hier öffentlich geworden. Und ein Autor schreibt über David, wahrscheinlich mussten diese öffentlichen Sünden zugelassen werden, weil man ihn sonst mit dem Messias hätte verwechseln können. Er war so beliebt, aber es gab diese 2 öffentlichen Sünden, die ganz klar gegen ihn gesprochen haben. Letztendlich war es natürlich Davids freier Wille, aber er bleibt trotzdem ein Riesenvorbild für uns. Wie schon gesagt, nicht weil er perfekt war, sondern weil er bereit war für Buße. Er hatte eine Bereitschaft, grundsätzlich Fehler einzugestehen. Obwohl er so viel erreicht hat, obwohl er so ein großer König war, er war bereit, sich zu demütigen. Er sucht nicht nach Ausreden, meine Eltern haben mich falsch erzogen, es ist das Umfeld, die anderen Könige zählen doch auch ihre Völker. Er gibt die Schuld zu. Im Alter hat David gelernt, noch stärker auf sein Gewissen zu hören. Diesmal ist auch selber drauf gekommen, dass es falsch ist. Der Prophet musste nicht erst kommen, ihn darauf hinweisen. Aber auch wenn Gott ihm seine Schuld vergeben hat, muss er die Konsequenzen tragen und Gad trägt ihm diese Konsequenzen vor. Was sehr ungewöhnlich ist, dass er sich die Strafe aussuchen darf. Ich weiß nicht, wie bei uns ist, wenn wir sündigen, wir müssen die Konsequenzen einfach tragen. Wir haben jetzt nicht die Wahl, sucht ihr das oder jenes aus. Er hat hier drei Möglichkeiten und kann sich das aussuchen. Gott hat das wahrscheinlich genutzt, um nochmal zu prüfen, wofür wird er sich entscheiden. Die Strafe ist so eine Art Dreierkombination, also drei Strafen, drei Jahre Hungersnot, drei Monate Flucht vor Feinden oder drei Tage Pest. Die Zeitabstände werden immer kürzer, aber dafür wird die Strafe immer intensiver. Und jetzt schaut euch Davids Reaktion an. Diesen Vers will ich nochmal lesen. Der hat mich sehr berührt, als ich das erste Mal diesen Text gelesen habe. Mir ist sehr Angst, doch ich will in die Hand des Herrn fallen, denn seine Barmherzigkeit ist sehr groß, aber ich will nicht in Menschenhände fallen. David kannte Gott. Und selbst als er Konsequenzen spüren muss von den Sünden, sagt er, ich will zu dir, Herr, ich falle in deine Hand, ich will nicht in die Menschenhand fallen. Er legt sein Schicksal unterstes Volkes direkt in Gottes Hand und er vertraut ihm. Er bleibt selbst in schwierigen Zeiten an Gott fest und bleibt in seiner Abhängigkeit. Ja, obwohl er so hart bestraft wird, distanziert er sich nicht von Gott. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, lieber Zuhörer. Hältst du an Gott fest, wenn du gefallen bist? Oder wenn du die Konsequenzen spürst, distanzierst du dich von Gott? Übernimmst du Verantwortung für die Taten? Oder reagierst du trotzig? Schlägt dein Herz noch, wenn du sündigst? Ist dein Gewissen vielleicht schon abgestumpft? Hast du eine grundsätzliche Bereitschaft für Buße, Fehler einzugestehen? Oder schiebst du alles auf dein Umfeld? Die beste Entscheidung, die wir treffen können, ist, in Krisen, in Schwierigkeiten, wenn wir gesündigt haben, noch näher zu Gott zu kommen. In der stillen Zeit, im Gebet, im Bibellesen, sich in Gottes Hände fallen zu lassen und sich wirklich an ihm festzuklammern. Wir kommen zum dritten Punkt, denn seine Barmherzigkeit ist sehr groß. 10 Monate hat Joab gebraucht, um das Volk zu zählen und in nur 3 Tagen hat sich diese Armee um 70.000 Mann, wurde sie dezimiert. Die Strafe ist wirklich heftig. Stellt euch vor, alle Einwohner von Lemgo, Bahntrupp und Blomberg zusammen, das sind ungefähr 70.000, sind in 3 Tagen ausgerottet. Das ist wirklich sehr heftig. Was die Pest anrichten kann, das hat die Menschheit im Mittelalter erlebt, 14. Jahrhundert, sind ungefähr 1/3 der gesamten Bevölkerung in Europa vom schwarzen Tod dahingerafft worden. Und jetzt könnte man meinen, David hat doch nicht so eine gute Wahl getroffen. Die Pest greift um sich und hat keinen Halt. Die wütet scheinbar unaufhaltsam. Und als die Pest dann Jerusalem erreicht, greift Gott ein und sagt, stopp. Und der Engel des Herrn stoppt. Und ich denke, wenn Gott nicht eingegriffen hätte, es wären wahrscheinlich alle gestorben. Also Davids Vertrauen wurde nicht enttäuscht. Er hat die richtige Wahl getroffen. Und seine Behauptung, dass Gottes Barmherzigkeit sehr groß ist, darauf hat er ja gehofft, die hat sich bestätigt. Gott hat das Elend gesehen und das hat ihn wirklich gereut. Im Hebräischen steht hier für Reue ein Begriff, der sich sehr, sehr tief auf das Mitgefühl bezieht. Und wir bekommen einen tiefen Einblick in Gottes Charakter. Wir verstehen, Gott hat Gefühle. Ihm ist unser Schicksal nicht egal. Wenn wir leiden, auch weil wir gesündigt haben, ihm ist es nicht egal. Es schmerzt ihn. Und ich glaube, das kann jeder, der Kinder hat, gut nachvollziehen. Wenn du bestrafen musst, das schmerzt. Im Psalm 89, Vers 15 heißt es, Gnade und Treue gehen vor deinem Angesicht her. Mike Leister sagte mal über diesen Vers, wenn Gott um die Ecke schaut, ist das Erste, was du siehst, Barmherzigkeit. Und wenn wir die volle Bedeutung von Barmherzigkeit verstehen wollen, dann müssen wir auf Golgatha schauen, auf das Kreuz. Jesus Christus hat dort Gnade praktisch werden lassen. Er ist am Kreuz für uns gestorben. Er hat unsere Schuld gesühnt, damit wir gerettet werden. Und das Gericht endet genauso am Kreuz auf Golgatha, wie es hier an der Tenne Ornans stoppt. Es ist sehr interessant, denn diese Tenne Ornans oder dieser Ort, dort soll später der Tempel gebaut werden. Und das war auch der Ort, wo Abraham seinen Sohn Isaak opfern sollte. In 2. Chronik 3,1 heißt es, und Salomo fing an, das Haus des Herrn zu bauen in Jerusalem auf dem Berg Moria, wo der Herr seinem Vater David erschienen war, an der Stelle, die David bestimmt hatte, auf der Tenne Ornans des Jebusiters. Hier wird Sühne geschaffen. Und Gott hat diese Geschichte zugelassen, nicht nur um aufzuzeigen, wo der Tempel gebaut werden soll, sondern auch David stärker zu sich zu ziehen, die Reste an Stolz aus ihm auszumerzen. Und darüber hinaus hat Gott sich selbst verherrlicht mit dieser Geschichte. Es wurde nochmal ganz klar durch diese Geschichte, Gott ist ein gnädiger Gott, er ist ein barmherziger Gott. Gott hat einen allumfassenden Plan, auch wenn solche Dinge passieren, er bleibt souverän, am Ende wird er verherrlicht. Lass uns noch einmal an den Anfang gehen, 2. Samuel 24, Vers 1 diesmal. Da steht, und wieder entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel, und er reizte David gegen sie auf und sprach, geh hin, zähle Israel und Juda. Hier merken wir auf einmal, hier steht Gott dahinter. Ist das jetzt ein Widerspruch? Ich denke, heute haben wir Hiob gelesen, und das kann man so gut erklären, Gott hat wieder dem Satan es zugelassen, dass er David versucht. Er hat den Satan als Disziplinsinstrument genutzt, damit David versucht wird. Und David ist auf diese Versuchung reingefallen. Aber es ist Gnade, reine Gnade, wenn Gott seine Kinder prüft. Und das hat er auch bei David getan. In Hebräer 12, 6 am Anfang heißt es, denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Manchmal sind diese Erziehungswege richtig schmerzhaft, aber sie sind heilsam und notwendig, um das Ziel zu erreichen. Stellt euch mal vor, ihr habt eine Tour gebucht, ein Kreuzfahrtschiff, so Mittelmeergegend, richtig schön. Und stellt euch mal vor, der Kapitän, der würde überhaupt nicht gegensteuern. Das Schiff würde einfach geradeaus fahren. Da würden wir nicht weit kommen und hätten dann genauso eine Katastrophe wie damals bei der Costa Concordia, als das Schiff gegen einen Felsen geprallt ist. Gott muss Kurskorrekturen in unserem Leben vornehmen, damit wir am Ziel ankommen. Er muss uns manchmal wachrütteln und manchmal muss er genau die Dinge, die uns stolz machen, kaputt machen. Und die tun auch meistens am meisten weh. Manchmal muss Gott uns demütigen, er muss sozusagen unsere Armee verkleinern, unseren Erfolg, damit wir lernen, unser Vertrauen auf ihn zu setzen und nicht auf diesen Erfolg. Im Psalm 20,8 heißt es, diese denken an Wagen und jene an Rosse. Wir aber denken an den Namen des Herrn, unseres Gottes. In der Gesellschaft heißt es oft, sei stolz auf, was du hast, was du bist. Aber als Christen wollen wir jeden Segen, den wir erfahren, sagen, Herr, das ist alles deine Gnade. Am Ende unseres Lebens sollen wir auf das Leben schauen und sagen, es war reine Gnade. Also zusammengefasst zeigt uns die Geschichte, wie überwältigend die Gnade Gottes ist. Und sie soll uns zur Anbetung, zum Staunen führen. Gott ist barmherzig. David hat das erkannt und auch wir sollen das erkennen. Und wenn wir versagt haben, dann lasst uns in Gottes Hand fallen. Lasst uns an ihm festklammern, noch näher zu ihm kommen. Lasst uns seine Nähe suchen, um Vergebung bitten, auch da, wo wir Stolz in unserem Leben zugelassen haben. Lasst uns unsere Motive hinterfragen. Warum machen wir das eigentlich alles? Steckt da vielleicht Stolz hinter? Und lasst uns darum bitten, dass Gott uns Demut schenkt. Ich wünsche uns, dass unser Gewissen auch sensibler wird für Stolz, damit wir das auch frühzeitig erkennen. Und wenn wir es nicht selber erkennen, dann lass uns doch auf die Joabs unserer Zeit hören und bereit sein, auch Fehler einzugestehen und zu sagen, ja, da war ich auf dem falschen Weg. Ich will es anders machen. Und wenn wir uns demütigen vor Gott, dann kann er wirklich Großes daraus machen. Ich schließe mit einem Gedicht ab, in dem es heißt, im Lichte Gottes will ich wandeln, doch stolzer Eigenmut will handeln. Oft erhebe ich mich in eigener Pracht, vergessend, dass Gott die Ehre zugedacht. Stolz, du trügerischer Gefährte, verführst mich stets zu eitlen Werken. Doch in der Demut finde ich Frieden, die mich trägt auf Gottes Wegen. Nicht in meiner Kraft und Glanz liegt wahre Größe und der Kranz. Es ist die Demut, die mich lehrt, wie Gottes Liebe mich verklärt. Im Schatten seiner Gnade still erkenne ich mein wahres Selbst und Will. Gottes Hand, die lenkt und führt, besiegt den Stolz, der mich verführt. So breche ich auf in Buße und Gebet und bleib in Demut, die ihn erhöht. Möge Demut mich immer zu geleiten auf dem Weg zu Ewigkeiten. Amen. Lasst uns nun aufstehen, wir können gerne eine Gebetsgemeinschaft haben.